Hochwirksam und trotzdem meistens unbeliebt. Heute reden wir über den Super-Sauerstofflauf. Nach den letzten Folgen zum ZDL sowie zu LDL und MDL schließen wir heute unsere kleine Serie über die Dauerlaufe der Laufcampus-Methode im Vergleich zu GA1 und GA2 ab. Und ich verspreche dir, die heutige Folge wird irgendwie anders. Denn wir sprechen über einen Trainingsbereich, den viele Läufer nie bewusst kennenlernen. Ein Bereich, der langweilig wirkt, selten Begeisterungsstürme auslöst bei meinen Kunden und in Trainingsplänen von mir daher auch eher sparsam eingesetzt wird. Und trotzdem ist er etwas Besonderes, wie ihr heute erfahren werdet. Es geht um den SSL, den Super-Sauerstofflauf. Für die einen ist er extrem öde, für die anderen fast meditativ. Für einige wenige sogar die schönste Form des Laufens überhaupt. Heute erfährst du, warum der SSL das präzisere GA1 ist, warum Läufer ihn unterschätzen und weshalb niedrigpulsiges Laufen eine Fähigkeit ist, die man erst entwickeln muss. Gleich nach dem Jingle. Hallo zusammen, mein Name ist Andreas Butz, ich bin der Andreas von Laufcampus und ich grüße euch derzeit von der Insel Spitzbergen. Angereist, um die Arktis ein wenig kennenzulernen, angereist für den Spitzbergen-Marathon und heute ist mir etwas passiert. Ja, da muss ich auf jeden Fall in einer separaten Podcast-Folge von berichten, denn ich habe heute einen Eisbären gesehen, nicht im Kölner Zoo, sondern ja in der freien Wildnis. Und das war wunderbar. Vielleicht habt ihr es auch schon auf Strava gesehen oder auf Instagram. Boah, ein Gänsehauterlebnis. 20 Minuten lang haben sich bei mir die Haare hochgestellt und ich war einfach nur gerührt von der Natur, aber ja, darum soll es ja heute nicht gehen, aber vielleicht diesmal als Ankündigung, es werden in Zukunft noch einige Folgen kommen, wo ich über meine Lauferlebnisse berichten werde, ja, mit einem Sparingspartner, werdet ihr dann sehen und möglicherweise ist die nächste Folge tatsächlich die über den Spitzbergen-Marathon, der übrigens morgen am Samstag ist. Es ist heute Freitag, wo ich aufzeichne. Die Vorarbeit, die habe ich schon in den letzten Wochen gemacht. In der letzten Woche ist der Blogartikel schon online gegangen. So mache ich das häufig, wenn ich ein Thema neu erarbeite, also neu unter einem bestimmten Gesichtspunkt erarbeite. Der SSL ist nicht neu, aber eben in Relation eben zur GA1, ja, der alten Trainingslehre, Begriffen der alten Trainingslehre. Und ich werde diesen auch hier verlinken in den Shownotes, damit ihr das Ganze nochmal kompakt habt und nachlesen könnt. Denn ich weiß, einige von euch hören sich die Folgen von mir sehr gerne beim Dauerlaufen an. Und deswegen, wenn ihr danach noch etwas zum Nachlesen habt, das findet ihr bestimmt gut. Yo! Also, in den letzten beiden Folgen haben wir über den LDL und MDL gesprochen. Ihr wisst, langsamer Dauerlauf, mittlerer Dauerlauf, unsere Kürzel LDL und MDL. Also über jene Dauerlaufbereiche, die irgendwo zwischen GA1, GA2 oder WSA einzuordnen sind. Ja, um mal wieder die alten Trainingsbegriffe ins Spiel zu bringen. Und wenn ihr die Folgen gehört habt, dann kennt ihr inzwischen den Unterschied, warum wir uns teilweise abgrenzen, warum es gut ist, sich abzugrenzen und warum wir ja doch ein bisschen genauer sind und präziser sind als dieses inzwischen ja Kuddelmuddel an neuen Erkenntnissen in Verbindung mit althergebrachten Begriffen. Und heute gehen wir nur noch einen Schritt weiter nach unten zum niedrigsten Dauerlaufbereich innerhalb der Belastungsreserve. Ihr wisst das möglicherweise als Freunde der Laufcampus-Methode. Es gibt zwei Spannen der Belastungsreserve, also einmal den Maximalpuls als oberer Grenze, ein Maximalpuls, ein Puls, den wir nicht verändern können, nicht durch Training verändern können, sondern nur durch Älterwerden. Alles, was darunter ist, nennt man grundsätzlich mal Belastungspuls. Und ja, fast alle Belastungspulswerte kann man durch Training, durch Lebensstil tatsächlich verändern. Ja, so zum Beispiel auch die untere Grenze der Belastungsreserve, den Ruhepuls. Ja, das wisst ihr vielleicht auch. Geht es euch gut, dann habt ihr einen niedrigeren Ruhepuls, seid ihr nicht so gut drauf, angeschlagen, so wie ich ein bisschen angeschlagen bin mit ein bisschen Schnupfen und ja, möglicherweise auch den körperlichen Nachbereitungen meines kleinen Rippenbruchs oder des Rippenbruchs, dann ist der Belastungspuls etwas höher. Aber noch viel stärker betrifft dieses diese Veränderung des Belastungspulses für Menschen, die mit dem Laufen beginnen, ja, und möglicherweise 10, 20 Jahre keinen Sport getrieben haben, dann plötzlich mit dem Laufen oder nicht plötzlich, irgendwann mit dem Laufen anfangen und sie stellen fest, das ist ganz schön schwierig, ja, die Kurzatmigkeit, aber irgendwann wird man immer besser und auch im Alltag fühlt man sich immer fitter und das geht einher mit dem Sinken des Belastungspulses. Ja, bei Menschen, die nicht gut in Form sind, dann kann der Ruhepuls, von dem ich spreche, kann der Ruhepuls durchaus bei 70 oder 80 liegen. Ja, die meisten Hörerinnen und Hörer werden eher einen Belastungspuls von um die 50 haben oder sogar geringer. Ja, ich rede immer vom Belastungspuls, ich meine in diesem Fall jetzt den Ruhepuls, einen Ruhepuls von um die 50 oder niedriger haben. Und ein Zeichen für die gute Fitness. Ja, viele von uns tragen ja auch die Sportuhren oder die ganzen Tracking-Gadgets wie den Aura-Ring zum Beispiel auch über Nacht und sehen dann, wie der Ruhepuls in der Nacht war. Ja, und das ist eben ein Zeichen von Fitness. Und das ist richtig cool, wenn Menschen mit dem Laufen beginnen. Einsteiger, Wiedereinsteiger, über die wir gleich noch reden werden. Wenn dann dieser Ruhepuls mit der Zeit sinkt und das Laufen gelingt viel leichter, aber auch das Treppensteigen, die Konzentration, einfach nur, weil der Körper fitter ist, insbesondere das Herz-Kreislauf-System fitter ist, aber auch die Lunge einfach in der Lage ist, mehr Sauerstoff aufzunehmen. Nun denn, kommen wir jetzt zum SSL, dem Thema hier in dieser aktuellen Folge, einem ganz besonderen Bereich, der ja weniger vom Tempo lebt, weniger von der Pace lebt, als vielmehr von der Geduld. Diesen bin ich übrigens heute Morgen gelaufen, ja, zumindest auf den Passagen, wo es flach war, als es dann hochging, da hat die Uhr geschimpft mit mir, aber das war mir jetzt heute egal, denn es waren nur ein paar Kilometer so als Warm-up für diesen Tag und Vorbereitung auf das, was da jetzt noch kommen sollte. Kommen wir jetzt zu den eigentlichen Fakten rund um den SSL. Bis jetzt war ja alles nur Vorgeplänkel und Einstimmung in das, was jetzt kommen sollte. Was ist denn dieser SSL überhaupt? Ja, ich habe es eben schon erwähnt. Wenn ihr diesen Begriff das erste Mal hört, dann ist das vielleicht nicht ganz erschließend, denn MDL ist mittlerer Dauerlauf, LDL langsamer Dauerlauf, ZDL zügiger Dauerlauf, aber super sexy Lauf. Nein, ist es nicht. Es ist der super Sauerstofflauf. Ja, da bekommen wir richtig viel Sauerstoff und das macht ihn ebenso effektiv. Aber noch genauer. Der super Sauerstofflauf wird in der Laufcampus-Methode definiert mit 61-70% der maximalen Herzfrequenz. Dass du deine maximale Herzfrequenz kennen solltest, unbedingt mal ermitteln lassen solltest, idealerweise durch eine Leistungsdiagnostik, einen Kardiolaktattest oder als Selbsttest über einen LC1000 und das alles natürlich nur mit präziser Messtechnik, also nicht Handgelenksmessung, sondern eben mit einem Brustgurt oder einem Oberarmsensor. Also 61-70% der korrekt präzise vermessenen maximalen Herzfrequenz. Klammer auf, HF Max, Klammer zu. Und wenn man das Ganze in Pace ausdrücken würde, ist der Supersauerstofflauf im Mittel gesehen bei ungefähr 2 Minuten 15 langsamer als das 10 Kilometer Renntempo. Also, wenn ihr die Laufcampus-Trainingspläne kennt, dann werdet ihr für den SSL da eine Range sehen zwischen 2 Minuten und 2 Minuten 30 langsamer als das 10 Kilometer Renntempo. Und er ist damit der niedrigste Dauerlaufbereich der fixen Belastungsreserve. Eben in der Einleitung haben wir von der dynamischen Belastungsreserve gesprochen. Warum dynamisch? Denn die untere Grenze ist ja der Ruhepuls und der Ruhepuls ist eben durch Training und Lebensstil nach unten veränderbar. Und die fixe Belastungsreserve ist eben mal der Korridor der Laufcampus-Methode und der startet bei 61% und geht eben bis 100%. Und diese 61-70%, das trifft relativ präzise den klassischen GA1-Bereich. Klassisch deswegen, weil es ein Begriff ist, den viele schon mal gehört haben. Wobei, aber dazu komme ich später nochmal, der GA1, als Trainingswissenschaftler sich diesen ausgedacht habe, gar nicht mit Puls verbunden war damals, sondern das war in einer Zeit, da gab es noch nichts mit herzfrequenzorientierten Training. Das kam eigentlich erst deutlich später, also so 10 Jahre später. Also wenn ich das so grob in Erinnerung habe, GA1, ein Begriff der Trainingswissenschaften, so aus den 70er, 80er Jahren und irgendwie 10 Jahre später kam dann Polar um die Ecke und führte in die Laufszene, in den Sport allgemein, in Ausdauersport besonders, eben das herzfrequenzorientierte Training ein. Das war schon eine spannende Geschichte. Ja, also wir haben das etwas präziser definiert, diesen Bereich, oder wir haben den ganz präzise definiert, diesen niedrigpulsigen Bereich eben mit 61-70%. Und damit ist der SSL ein wirklich ruhiger, lockerer Dauerlauf. Aber nicht nur das, er ist bewusst das niedrigpulsigste Training, um diesen auch zielgerichtet einzusetzen. Ja, warum ist der SSL denn so ein besonderer Trainingsbereich? Denn er ist ja nicht härter. Ja? Viele leben eben das Harte, weil sie, wenn sie Bergsprints machen, dann denken sie, boah, das war aber geil. Ja? Oder wenn sie Tempodauerläufe machen, zügige Dauerläufe, dann denken sie, jo, das ist gut. Und wenn sie die Intervalle machen, dann am liebsten in etwas ganz Spektakulärem, so wie eine Pyramide. 1 Kilometer, 2 Kilometer, 3 Kilometer, 2 Kilometer, 1 Kilometer. Im 10 Kilometer Renntempo, wer mitgezählt hat, das waren 9, aber man kann das auch ganz anders machen. Also je spektakulärer, umso Instagrammable. Ja, aber genau das ist der SSL nicht, deswegen wird er auch selten gepostet. Er ist anders. Er ist der Gegenentwurf zu härter ist besser, der Gegenentwurf zu hochpulsig bringt mehr. Er wirkt irgendwie so richtig, ja, warum eigentlich? Ja? Aber darüber reden wir ja jetzt. Und weil er nicht greifbar ist und weil er uns so in eine Ecke schiebt und in einen Korridor bringt, wo wir danach wenig Geschichten erzählen können über, hey, seh her, lieber Strava-Follower, wie toll ich bin, wird er häufig unterschätzt. Ja? Es ist ein Trainingsbereich, der bewusst auf die Kontrolle des Herz-Kreislauf-Systems sitzt, auf die Atmung setzt und weniger auf die gespürte, die empfundene Belastung. Ja, ist denn der SSL nicht einfach nur ein lockeres Joggen, so wie es ursprünglich gedacht war? Ja, also der Ursprung von GA1 war eben vor der Herzfrequenzzeit, wie ich eben erzählt habe, da meinte man eben ein niedriges Tempo und 1 ist weniger als 2 und deswegen hat man da irgendwann gesagt, eben Grundlagenausdauer 1, Grundlagenausdauer 2 kam dann 1 bis 2, ja, weil man sich eben schwer tat, bei neuen Erkenntnissen da immer was dazwischen zu bringen. Also GA 1,5 gab es nicht. Also ein Kuddelmuddel an Begriffen. Und jedenfalls der SSL ist nicht einfach nur langsames Traben. Ihr wisst ja auch, Pace ist ja sehr unpräzise so als zur Trainingssteuerung. Denn wenn man Rückenwind hat, da kann man deutlich schneller laufen. Bei Gegenwind oder berghoch sollte man langsamer laufen, um eben diese gleiche Intensität zu haben, die gleiche Belastung des Herz-Kreislauf-Systems. Und wenn wir die gleiche Belastung haben des Herz-Kreislauf-Systems, dann haben wir ja auch den gleichen Trainingseffekt. Und darum geht es ja, dass wir bestimmte Trainingseffekte erzielen wollen und das ganz sicher. Und deswegen definieren wir den SSL ganz klar in einem Pulskorridor. Er ist also pulsorientiertes Joggen. Und dabei lassen wir den Körper möglichst ökonomisch arbeiten. Hier also sehr viel Fette helfen, in Bewegungsenergie umzuwandeln und weniger Kohlenhydrate. Ja? Und ihr kennt ja sowieso als Laufcampus-Freunde so meine Empfehlung hinsichtlich des Long Runs, so lang und so niedrigpulsig wie möglich. Das muss kein SSL sein. Darüber reden wir gleich, warum auch ich den Long Run nicht im SSL-Bereich mache. Aber der SSL ist der niedrigpulsigste Bereich, den wir laufen können. Noch niedrigpulsiger, das wäre dann tatsächlich spazieren oder wandern oder marschieren oder vielleicht einfach kein sportliches, sondern ruhiges Walking. Ja? SSL ist also ein klar definierter Trainingsbereich, der locker sehr präzise beschreibt, eben Impuls und damit auch in seinem Effekt auf unsere Fitness. Ja, wie fühlt sich so ein SSL an? Ja, also für die meisten von uns zunächst ungewohnt. Ja, also SSL ist etwas, was viele gar nicht gerne machen. Ja, und deswegen ist es für viele auch mühsam, sich zu drosseln, weil sie doch irgendwie eine Sportuhr haben. Eine Sportuhr will vorantreiben, eine Sportuhr will Sport treiben. Ja, so ist es zumindest so, dass das Gefühl, was man hat. Und es ist damit auch irgendwie mental herausfordernd, sich darauf einzulassen, so niedrigpulsig zu sein, während die anderen möglicherweise, die man sonst auf der Strecke hinter sich lässt, dann plötzlich im Park an einem vorbeijoggen. Ja, und wenn man sich darauf einlässt und wenn man einfach vergessen hat, dass man langsam ist und wenn der Kopf zur Ruhe kommt, dann wird es plötzlich meditativ, ja, und man sagt auf, was man sieht, oder man sieht wirklich, was man sieht, oder man erkennt, was man sieht, man reflektiert über die Bäume, über die Parks, über die Seen, über die Vögel, die wir sehen, und man kann sich so richtig fallen lassen in einen Rhythmus, ja, und bei anderen macht das Gehirn, der Kopf, dann plötzlich ein Kino auf und man sieht leider nicht mehr, wo man gerade läuft, aber man hat schöne Gedanken und manche fangen dann auch das Grinsen an, weil das auch so ein Bereich ist, wo die Glückshormone, das Serotonin hier insbesondere ausgeschüttet werden, weil man eben so in dem Überschussbereich ist und weil man sich nicht fordert, weil man nicht funktionieren muss, sondern weil man langsam laufen darf und zu langsam geht ja sowieso nicht. Ja, und dann stellt sich auch das Gefühl ein, hey, in diesem Tempo könnte ich ewig laufen. Ja, und so ist es, was ich euch sagen kann, wenn ihr euch da mal drauf einlassen wollt, Der SSL, den muss man erleben und das Empfinden beim SSL, beim Supersauerstofflauf, das verändert sich mit zunehmender Erfahrung. Ja, und überhaupt, kann denn jeder SSL laufen? Ich denke, nein. Niedrigpulsig zu laufen, das ist eine Fähigkeit. Also nicht nur schnell laufen zu können, muss man sich antrainieren, muss man die Voraussetzungen schaffen, so rein körperlich, athletisch und natürlich vom Energiestoffwechsel und Herz-Kreislauf-System heraus. Aber auch niedrigpulsig zu laufen ist etwas, wozu man einmal bereit sein muss, wie ich eben beschrieben habe, aber man muss es sich wirklich antrainieren. Deswegen, viele können SSL nicht laufen. Sie können keinen SSL laufen, ja, weil sie sagen, kann ich nicht. Ja, wieso denn nicht? Du bist doch so schnell. Nee, aber SSL gelingt mir nicht, ja. Und das ist nicht körperlich. Ja, hat niemals eine körperliche Geschichte. Auch wenn man denkt, nee, dann laufe ich unrund, was durchaus sein kann. Darauf auch später. Aber viele können es einfach nicht mental. Ihnen fehlt die Geduld. Das Ego will einfach schneller laufen. Und wenn dann eben andere an einem vorbeiziehen, dann denkt man, das kann ja nicht sein. So gut kann der Effekt gar nicht sein. Und diese Fähigkeit heißt, Gelassenheit zu lernen. Bereitschaft zu lernen, anzunehmen, dass dieser SSL einen ganz besonderen Effekt hat auf einen. Das heißt, wer mehr SSL läuft, kann dann irgendwann auch richtig schnell laufen, weil man eben Kilometer sammelt, weil man eben regenerativ trainiert. Regenerativ heißt ja erneuernd, also das heißt aktiv zu sein und gleichzeitig sich zu erholen. Das ist doch eine coole Geschichte. Also niedrigpulsig zu laufen ist keine Begabung, sondern niedrigpulsig zu laufen ist eine Fähigkeit, sowohl eine Fähigkeit, die man sich antrainiert durch zunehmende Laufkilometer und Laufstunden, aber auch die man ja seinem Kopf beibringen muss, eben diesem und dem Ego beibringen muss. Hey, SSL ist cool, können die anderen nicht, ich aber schon. Apropos, können die anderen nicht. Es gibt einen Punkt, wo ich immer wieder lese, hey, Einsteiger und Anfänger sollten SSL laufen oder GA1 steht da in den alten Büchern und da irrt die Literatur. Anfänger können keinen SSL laufen. Und obwohl die Bücher das empfehlen. Ja, rein physiologisch ist das plausibel. Trainingswissenschaftler haben ja festgestellt, dass in diesem Korridor GA1 oder SSL genannt, eben in diesem niedrigen Pulsbereich die Fettverbrennung so hoch ist. Also das heißt, die Summe der Kalorien ist natürlich nicht so hoch in gleicher Zeit wie beim zügigen Dauerlauf. Aber die prozentuale Gewichtung, also der Anteil der Fettkalorien, die für den Vortrieb genutzt werden, der ist deutlich größer und in diesem Effekt, in diesem Trainingsbereich ist man eben besonders regenerativ. Und weil eben die Fettverbrennung geschult wird, und das ist ja etwas, was man Anfängern gerne zugutekommen lassen möchte, dass sie ihre Fettverbrennung trainieren. Denn Anfänger möchten oftmals auch was abnehmen. Anfänger möchten gerne länger laufen können. Dann wäre es doch cool, wenn man greift auf die Fette zu, weil da hat man mehr davon. Oder Anfänger möchten gerne schneller werden. Und Fette, das wisst ihr ja, liefern viel mehr Energie, ja, in Molekülen gerechnet und beziehungsweise in ATP gerechnet, Adenosintriphosphat, so nennt man die Bewegungsenergie ja rein biologisch oder chemisch-biologisch, ja, mal wieder, könnt ihr mir ja schreiben, wie man das nennt, aber ATP ist eben diese Währung und die gilt es zu erzeugen und die ist eben in Fettmolekülen viermal so groß wie aus Glykogen, also den gespeicherten Kohlenhydraten. Ja, also physiologisch ist es plausibel, dass auch Anfänger eben dies machen sollen, weil sie eben häufiger trainieren können, wenn sie eben keinen Raubbau betreiben und wenn es nicht so angestrengt ist, sie sind. Aber rein praktisch gesehen, rein praktisch ist das unmöglich. Ja? Du, der du jetzt mir zuhörst, ja, der schon eine erfahrene Läuferin ist, ein erfahrener Läufer ist und möglicherweise sagst, boah, also unter 70% maximale Herzfrequenz könnte ich niemals laufen. Ja? Wenn du so denkst, jetzt stell dir mal vor, jemand, der nicht deine Fähigkeiten hat, nicht deine Erfahrung hat, nicht deine Mitochondrien hat, die Kraftwerke in den Muskelzellen, ja, der schlechter drauf ist, der soll jetzt plötzlich, wie eben Trainingswissenschaftler empfehlen und die Literatur so wiederholt, der soll jetzt plötzlich SSL laufen. Geht nicht. Nein, auf keinen Fall. Also wenn wir bei Laufcampus Anfängerkurse machen, dann ist Kurzatmigkeit ausdrücklich erlaubt. Kurzatmigkeit ist ja ein Zeichen davon, dass wir viel mehr Sauerstoff brauchen, dass wir sind eben so kurzatmig, weil wir nicht so gut an die Fettsäuren mehr rankommen, nicht genug Energie bekommen, weil es so anstrengend ist. Und ja, das ist absolut erlaubt. In den Anfängertrainingsplänen von Laufcampus, da haben wir nur eine Intensität. Und ich sage eigentlich ganz wenig über die Intensität, aber ich empfehle da mittlerer Dauerlauf. Also 2 Stufen höher in der Belastungsreserve der Laufcampus-Methode. Und denke, hey, mach das die ersten Wochen immer nur MDL. Du brauchst keine Abwechslung. Du machst ein Laufen- und Gehprogramm. Erst 3 Minuten laufen, 2 Minuten gehen, 3 Minuten laufen, 2 Minuten gehen. Ihr wisst, das machen wir 3-mal in der Woche. Danach wird gesteigert auf 5 Minuten, dann auf 8 Minuten, also auch 3-mal in der Woche, auf 12, auf 20, auf 30 Minuten am Stück, bevor dann eine Gehpause kommt und man dann durchzieht. Und nach 7, 8, 9 Wochen kann man dann tatsächlich 40 Minuten durchlaufen. Und man wird mit der Zeit tatsächlich auch schneller in dem Bereich, in dem man gewohnt ist zu laufen. Und also in dieser Anstrengung, in der man gewohnt ist zu laufen. Und dann ist man bereit, im nächsten Schritt dann vielleicht in der Woche 9, 10, 11 oder 12 mal einen Diagnostik zu machen, einen LCN-1000 zu machen, eben herauszufinden, was gibt es denn sonst noch neben dem MDL. Ja, da kann man noch schneller laufen, zügige Dauerlauf, das können Einsteiger leichter als den LDL zu machen. Jedenfalls dann fangen wir an, das Training etwas komplizierter zu machen. Am Anfang ist das nicht nötig. Da reicht das Anfang zu laufen schon, selbst wenn es ja so rein trainingswissenschaftlich nicht die idealsten Bereiche sind, aber die Effekte werden enorm sein. Aber irgendwann reicht es nicht mehr nur zu joggen, sondern dann muss man auch verschiedene Reize setzen und dann macht das herzfrequenzorientierte Training tatsächlich Sinn. Ja, also liebe Anfänger, macht euch keinen Kopf, wenn ihr irgendwo mal lest, GA1 oder SSL sollte man machen wegen Fettverbrennung und Gedöns. Euch betrifft das nicht. Erstmal Läufer werden. Läufer hat ja die Laufzähne, hat Laufcampus definiert, ist man, wenn man 40 Minuten durchlaufen kann, unabhängig jetzt von der Geschwindigkeit, sondern erst wenn ihr Läufer seid, dann fangt ihr an, die nächste Stufe zu zünden in der Läuferkarriere. Und hier meine ich die Karriere als jemand, der intelligent trainiert. Erst dann steuert das Training in mehreren Pulsbereichen. Ja? Also erstmal lernt ihr zu laufen, baut eine Kondition auf über Lauf-G-Programme und danach kommt die Trainingssteuerung. Ja, reden wir mal über Fehler beim SSL. Kann man beim SSL eigentlich auch Fehler machen? Jo, das kann man. Ja? Man kann, weil man eben nicht so gefordert wird, weil man mit dem Kopf nicht immer beim Körper ist, sondern möglicherweise der Kopf ganz woanders ist und nicht im Hier und Jetzt, kann es durchaus sein, dass man dass die Körperhaltung erschlafft, dass man plötzlich rund ist, dass man weich ist, dass man keine Spannung mehr hat, dass man quasi in so eine Sitzhaltung fällt, der Oberkörper leicht nach vorne, die Beine strecken sich gar nicht mehr beim Abdruck. Also das ist nicht so gut. Also gerade wenn ihr dann merkt, hups, ich bin ja gerade beim Laufen, jetzt konzentriere ich mich nochmal, dann wieder aufrechten, Schultern nach hinten und unten, locker werden, lächeln, Bauch vielleicht ein bisschen fest, guckt, ob ihr sehr flach lauft, das ist halt so, einfach wenn man nicht so einen großen Vortrieb hat, aber man kann ja trotzdem ein bisschen tänzelnd, locker und leicht laufen und nicht so schlurfend so, ja, geschieht, wenn man eben die Aufmerksamkeit auf sich verliert, eben weil es eben so meditativ ist und weil man einfach mit dem Kopf woanders ist. Also ja, SSL kann dazu führen, dass man ein bisschen schlampig ist, was seinen Laufstil angeht. Und wenn ihr das mitbekommt, dann sagt, hey, nicht schlampig, nicht nachlässig, sondern achtsam, aufrichten und lächeln und langsam, aber athletisch laufen. Ja, und wann ist der SSL denn so besonders effektiv und wann ist der sinnvoll eingeplant? Vielleicht auch, warum machen wir das in den Standardtrainingsplänen nicht so viel häufiger? Also ich plane den in den Standardtrainingsplänen sehr gerne ein, eben vor einem Wettkampf, nach einem Wettkampf, möglicherweise zwischen zwei harten Schlüsseleinheiten, weil vor einem Wettkampf, nach einem Wettkampf, zwischen zwei harten Einheiten sind viele Athleten eher bereit, sich auf die Herausforderung Supersauerstofflauf einzulassen. Ja, also das ist ein Klassiker. Ja, es gibt ganz wenige Athleten, die von mir individuelle Trainingspläne bekommen und dann ganz gezielt wünschen, hey Andreas, ich möchte meinen Long Run im SSL-Bereich machen. Jo, das ist toll, aber dazu gehe ich gleich nochmal etwas intensiver ein, denn es ist schon eine ganz besondere Herausforderung. Wem ich auch SSL empfehle, jetzt unabhängig von Wettkampfzielen, dann ist das in stressigen Lebensphasen. Ja? Der SSL ist alles außer stressig. Ja? Vielleicht am Anfang, wenn man mit sich selber am Hadern ist, ob man sich darauf einlassen oder kann oder soll, dann ist das vielleicht mal unnötiger Stress, weil man eben mit dem Ego diesen Fight macht. Aber grundsätzlich ist SSL-Laufen kein Stress, sondern aktive Regeneration, viel Sauerstoff, Förderung der Durchblutung, aber aktiv und auch noch besser werden und möglicherweise eben keine Stresshormone erzeugen, so wie bei den Intervallen und beim Tempodauerlauf und beim Wettkampf, also kein Adrenalin oder Noradrenalin erzeugen, sondern eben die Runners High Hormone, ja, und das ist das richtig gut, ja, und SSL ist damit auch ein Trainingsbereich, den ich gezielt Menschen einplane, die zu mir nicht kommen wegen Halbmarathon unter 2 Stunden, sondern die einfach sagen, hey, Andreas, nimm mich an die Hand, ich möchte einen aktiven, gesunden Lebensstil führen. Und wie ihr vielleicht wisst, das ist natürlich auch ein Thema von uns, das Thema Ernährung, das Thema mentale Stärke, das Thema Sport so zu treiben, dass es eben ja maximal die Longevity fördert, also die gesunde Langlebigkeit. Und dann sind diese Leute aber auch bereit, eben stressfreies Laufen zu praktizieren, eben den SSL. Ja, also SSL ist eine wunderbare Einheit, wenn man sich bewusst für das Thema Gesundheit entschieden hat. Ja. aber der SSL ist nichts so Standardmäßiges, was man allen empfehlen kann. Man muss es wollen und man muss es ganz präzise einsetzen. Ja, ganz präzise einsetzen, ja, ist denn der SSL für die Long Runs die richtige Einheit? Weil letztendlich sage ich ja so lang und so niedrig pulsig wie möglich. Ja, also es ist grundsätzlich möglich, aber es ist im Alltag eher selten, dass Leute die Long Runs eben im SSL-Bereich machen. Also wenn wir von Long Runs reden, dann im Sinne der Laufcampus-Methode. Ihr wisst, Long Runs fangen für Halbmarathonläufer an bei 2 Stunden, bei Marathonläufer bei 1,50, wenn wir den Stoffwechseleffekt betrachten. Und ja, SSL ist möglich, ja, aber es wird selten geliebt. Ja, die meisten freuen sich über MDL. LDL ist dann schon eine Herausforderung, aber SSL? Der SSL ist ja noch mal 1 Minute pro Kilometer langsamer als der mittlere Dauerlauf. Und wenn wir das mal betrachten bei einem 30-Kilometer-Lauf, ja, also ein Long Run, der Marathonläufer häufig ja, als Aufgabe im Plan steht oder länger. Aber 30 Kilometer heißt ja auch 30 mal 1 Minute langsamer als der MDL. Und der MDL ist ja auch in Ordnung. Ja? Und das hieße 1/2 Stunde länger unterwegs sein. Ja, und das ist einfach viel Zeit. Und gerade dann, wenn zu Hause ein Partner, eine Partnerin wartet und die sagt, hör mal, ich wollte eigentlich jetzt noch was anderes machen, als nur auf dich zu warten. Ja, kennt ihr vielleicht, hoffentlich auch nicht. Ja, aber er ist was für erfahrene Läufer. Es ist etwas für Läufer, für die Laufen auch Selbstzweck ist, nicht nur eben Training und nicht nur irgendwo ein Training, das reingewurschtelt werden muss in den Tag. Ja, und mein Freund Thomas, den ihr oben, auch im Cover, oben, sag ich, seht ihr ja gar nicht oben jetzt gerade, aber den ihr im Cover seht von der Podcast-Folge und vom Blogartikel, der liebt den SSL, ja, und der plant den ganz bewusst an Tagen, wo er sich Zeit nehmen kann. Und dann macht er das, ja, und er liebt einfach diesen SSL und baut den nicht nur beim Long Run ein, sondern den SSL auch gerne zum Einlaufen eher etwas länger als andere vor den Intervallen, also macht statt den 10-15 Minuten Einlaufen im LDL-Tempo, wie ich das üblicherweise vorschlage, schon mal 30-40 Minuten SSL, macht danach seine Intervalle. Ja, ich gehe nicht davon aus, dass er dann beim Auslaufen den SSL wieder erreicht, weil der Puls ist dann schon noch eine Zeit lang eben hoch. Aber das kannst du mir ja irgendwann mal erzählen bei einer offenen Trainerstunde für die Laufcampus Club Leute. Da bist du ja oft dabei, ja. Und bei unserem Online-Stammtisch, ne, der Clubrunde, die wir für die Pro-Mitglieder und die Basismitglieder im Laufcampus Club ja monatlich machen, ja. Also, by the way, 3 Online-Termine für Mitglieder im Laufcampus-Club, wo wir uns austauschen. 2-mal reden wir über Training, 1-mal einfach nur, was gerade so ansteht. Ja. Kommen wir nochmal auf die gestressten Menschen zurück, weil mir das besonders wichtig ist. Ja. Gestresste Menschen profitieren sehr, sehr stark von dem SSL, wobei es am Anfang schwer ist, sich darauf einzulassen. Und gleichzeitig hat dieses bewusste Entstressen, das erzwungene Entstressen, eine richtig große Wirkung auf die Gesamtsituation. Ja, es ist Bewegung auf der einen Seite und das gute Gefühl, dass man etwas für sich tut. Und ja, viele Leute stressen sich bei dem Thema, ich muss trainieren. Ja, und wenn sie dann wissen, hey, der SSL ist Bewegung, klar, aber auch gleichzeitig Ruhe, hat einen riesengroßen Effekt eben auf die Super-Sauerstoffversorgung hier, also auf die Sauerstoffversorgung ist also ein Super-Sauerstofflauf, ja, entlastet den Körper, wenn man sich darauf eingelassen hat, mental, ist also weniger Kampf, ja, kämpfen müssen wir oftmals im Leben eben, weil wir, was weiß ich, Terminstress haben, weil wir mit dem Verkehr Arbeit haben, mit zu Hause, ich will jetzt gar nichts malen, aber viele Menschen müssen auch viel kämpfen, ja, und das ist doch geil, dass es eine Trainingsform gibt, die sehr effektiv ist, wo man nicht kämpfen muss und wo man danach möglicherweise ein gutes Gefühl hat, ein besseres Gefühl als vorher. Ja? Also wenn man einen Tag lang gekämpft hat im Büro und lässt sich dann darauf ein und trainiert den SSL, dann geht es einem danach definitiv besser. Ja? Also jemand hat mir mal Folgendes gesagt, das habe ich mir gleich aufgeschrieben und werde das hier mal ablesen, weil er hat gesagt, also seit ich vermehrt SSL laufe, fehlt mir das Abreagieren. Ja, dennoch, danach geht es mir viel besser als nach dem üblichen Kampf. Erst auf der Arbeit, dann im Training. Ich habe gelernt, das zu lassen. Fand ich sehr, sehr stark. Ja. Also, liebe gestresste Menschen, der SSL fühlt sich nicht immer besser an, gerade wenn man sich runterdrosseln muss. Aber danach fühlt man sich in der Regel besser. Ja, und greifen wir diesen Aspekt des Longevity nochmal auf. Es ist weniger Stress für den Organismus. Es ist eine sehr starke Supersauerstoffversorgung. Für Longevity-Leute ist es ja interessant, eben auch ihre VO2 Max zu verbessern. Und eben das gelingt eben durch so einen Supersauerstofflauf ganz besonders. Ja, weil auch die Kapillarisierung beim Training natürlich angeregt wird, also die Versorgung oder den Ausbau unseres Herz-Kreislauf-Systems, die kleinen Verästelungen, ja. Der Energiestoffwechsel wird ökonomisch geschult, ja. Also all das, liebe Longevity-Interessierte, ihr interessiert euch für die VO2 Max, die ein wichtiger Indikator ist, der unumstrittene Indikator für eben Gesundheit des Herz-Kreislauf-Systems. Und ja, das könnt ihr eben mit dem SSL trainieren, gerade wenn er länger und häufiger passiert. Und ihr werdet auch merken, dass dieser SSL nicht nur gut ist für die Entspannung, für den Ruhepuls, sondern auch für die Herzratenvariabilität. Das heißt, die HRV wird höher. Das ist ein Zeichen für Leistungsfähigkeit, ein Zeichen dafür, dass das parasympathische Nervensystem die Dominanz übernimmt, ja, und weniger das stressig für den Stress oder für die Bereitschaft für das Arbeiten, für die Leistung verantwortliche sympathische System, ja. Und dafür muss man aber eben auch es lernen, eben so eine niedrige Belastung auch einfach mal auszuhalten. Also SSL wunderbar für den Trainingseffekt als aktive Erholung, wunderbar für die Gesundheit, wunderbar für die Stressvermeidung. Ja. Aber nichtsdestotrotz ist es so, SSL ist keine Pflicht. Deswegen bauen wir das auch nicht so oft ein. Niemand muss SSL laufen. LDL, der langsame Dauerlaufbereich, also oberhalb von 70, also 71-75%. Die Folge habt ihr ja hoffentlich gehört. Wenn nicht, dann hört sie euch nochmal an über LDL und MDL als Paket aufgenommen. Also der SSL ist definitiv kein Muss. Es soll auch keine Religion sein. Ich bin SSL-Läufer. Es ist eher so eine Einheit, mit der man so Pluspunkte sammeln kann, also so Fleißkärtchen sammeln kann, eine bewusste Vertiefung eben des niedrigpulsigen Laufen. Ein Angebot für alle Dauerläufer, ein Ticken ruhiger, gelassener und vielleicht sogar eben effektiver zu trainieren. Jo, der SSL. Lasst uns zusammenfassen, worüber wir gesprochen haben. Also der SSL ist wahrlich keine Einheit, mit der man Heldengeschichten produziert. Ja? Also es ist nichts für Strava und spektakuläre Social-Media-Posts. Seht her, wie toll ich bin. Es gibt keine Trainingsbilder, die andere beeindrucken. Das ist schon eher der dynamische, langgezogene Schritt beim Intervalltraining. Ja? Den SSL macht man eben dann nicht für die anderen, ja, nicht für die Bilder, sondern den macht man ganz bewusst für sich. Das ist eine bewusste Entscheidung. SSL mache ich für mich. Und diese Folge soll daran erinnern, dass eben das Training nicht immer nur härter sein muss. Ja, wir reden auch über Tempohärte, wir reden auch über V2 Max Training, auch hier im Zusammenhang mit der großen Wirkung von hochintensivem Intervalltraining. Aber eben der SSL hat auch seine Wirksamkeit. Deswegen lobe ich ihn hiermit und feiere ihn. Ja? Und manchmal entstehen eben diese großen Fortschritte gerade dort, wo eben Ruhe, Geduld, Kontrolle eben angesagt sind, aber auch zusammenkommen. Und möglicherweise bist du jetzt gerade auch in einer Phase, wo es gerade nicht so läuft und vielleicht auch anstrengend ist, dann kann man doch sagen, hey, wag mal ein bisschen mehr SSL. Ja? Wer sich darauf einlässt, wer das spürt, für diejenigen wird irgendwann der SSL sogar zu einem der wertvollsten Trainingsbereiche. Ja, und wenn du deine Trainingsbereiche wirklich präzise kennenlernen möchtest, dann empfehle ich dir natürlich die Potenzialanalyse. Hast du die schon gemacht, so wie tausende andere auch? Wenn nicht, geh auf Laufcampus, klick auf Potenzialanalyse und dann schmeiß alles da rein, was du an aktuellen Bestwerten hast und natürlich auch deinen Maximalpuls und finde heraus, wo für dich SSL, LDL, MDL, ZDL und die Pace-Bereiche für das Intervalltraining sind. Ja, und wenn du weitermachst, wenn du noch mehr daraus machen möchtest, wir reden ja gerade von der Trainingssteuerung, dann such dir die passenden Trainingspläne auch aus. Du bist ja dann auf der Laufcampus-Seite, da kannst du doch dann direkt weitermachen. Ja? Und wenn du noch tiefer in die Laufcampus-Methode einsteigen möchtest, dann gönn dir doch mal eine Leistungsdiagnostik oder ein Laufcamp mit mir und anderen Laufcampus-Trainern. Denn das Großartige hier bei so einem Laufcamp ist, dass man da nicht nur hört, sondern auch erlebt, wie abwechslungsreiches Laufen ist und wie man deutlich fitter aus einer anspruchsvollen Laufwoche rausgehen kann, eben weil man da nicht nur einseitig trainiert, sondern abwechslungsreich und zu großen Teilen auch wenig fordernd trainiert oder weniger fordernd. Ja? Also das erlebe ich am Anfang immer, ja? Dass einige am ersten Tag etwas ungeduldig sind, und dann am Ende der Woche von großartigen Erlebnissen, von Riesenkilometerumfängen und längste Lauf ever erzählen, und obwohl sie sich gar nicht müde fühlen. Also das macht sehr viel mit einem, das Ganze mal zu erleben. Ja, auch da Informationen findest du bei laufcampus.com. Und jetzt wünsche ich dir viel Freude bei deinem nächsten Lauf und vielleicht sogar fällt dieser mal bewusst etwas langsamer aus als sonst.